Vor einiger Zeit blieb ich in meinem Bibellesen in 1. Thessalonicher 1 stehen. Ich wurde aufmerksam gemacht auf das eine Wort, wo Paulus sagt, er erinnert sich an die Tage, in welchen er in Thessalonich das Wort Gottes verkündete. Und er sagt, unser Wort kam zu euch in Kraft. Und darüber musste ich nachdenken. Und es ist mein Gebet gewesen seitdem, dass wenn ich das Wort ausrichte, dass es dem Herrn dann gefällt, dass es in Kraft ankommt. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie persönliche Vollmacht gibt, wie man das heute oder schon seit vielen Jahren, glaube ich, meint. Vollmacht ist nicht etwas, das Gott dem anderen seiner Knechte gibt, im Gegensatz zu anderen wiederum. Ich weiß, das ist eine Auffassung, die sehr verbreitet ist. Wenn etwas geschieht, dann hängt das nicht so sehr vom Menschen ab, der das Wort Gottes verkündet. Nicht, weil Gott jemandem Vollmacht gab, sondern weil es ihm einfach gefällt, dann etwas auszurichten, wann einer verkündet. Bei derselben Person kann es manchmal stärker sein, manchmal weniger, was dort geschieht. Es hängt überhaupt nicht von der Person ab, vorausgesetzt, sie ist sonst treu. Es sind genügend Knechte Gottes da gewesen, die sehr, sehr treu mit großem Opfern gedient haben, wobei es Gott gefiel, fast nichts zu tun, außer dass der Same gesät wurde. Aber Jahre nachdem geschah es. Fehlte es an Vollmacht? Was ist schon Vollmacht? In der Bibel ist Vollmacht einfach Berechtigung. Und wir sind alle berechtigt, das Wort Gottes zu verkünden, zu sagen, gleich der eine wie der andere. Aber was dabei geschieht, das ist Gottes Sache und ist einfach mein Wunsch, dass es dem Herrn gefallen möchte, dass wenn das Wort Gottes ausgerichtet wird, dass es dann das ausrichtet, wozu er es in diesen Tagen senden möchte und dass es dann kräftiglich in unser aller Herzen wirkt. Ich habe den ersten Vorteil von dieser Woche. Wenn man das Wort Gottes austeilt, hat man den ersten Segen. So sagt Paulus und ermutigt dadurch seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich hoffe, dass Sie nun das bei mir merken, dass es ein gutes Wort ist, das wir im Kolosserbrief haben. Ich freue mich, dass Herr Krause mit diesem Buch in dem Maße vertraut ist, dass er das sagen konnte, was er eben gesagt hat. In der Tat, es ist eins der vielleicht tiefsten Texte in unserem Neuen Testament oder vielleicht sogar in der ganzen Heiligen Schrift. Es sind dort einige sehr grundsätzliche Aussagen gemacht, die höchst wichtig sind für das Evangelium, für die Erkenntnis des Evangeliums. Lassen Sie mich zunächst einen ganz kurzen Überblick bzw. einige Dinge an den Anfang setzen, die uns helfen können, in den Brief einzusteigen. Ich bin noch nicht so lange mit diesem Brief beschäftigt. Es sind nun doch schon einige Jahre. Aber als ich veranlasst war, über ihn einmal zu sprechen, ihn durchzunehmen, dann habe ich lange gerungen mit der Überschrift. Und es nahm mich in der Tat Wunder, dass die Ausleger so schnell zur Gliederung übergingen, ohne den Hauptgedanken zu nennen. Ich weiß nicht, ob ich einen Ausleger fand, der es wagte, den Hauptgedanken dieses Briefes zuerst einmal hinzustellen. Vielleicht hat niemand ihn gefunden. Es ist auch sehr schwer, den Hauptgedanken zu finden. Er lässt sich nicht so leicht finden wie in anderen Briefen oder Büchern. Und so habe ich lange, lange gerätselt. Denn es ist hier sehr viel in diesem Brief. Und wie soll man das unter ein Dach bringen? Was ist das für ein Dach, das alle diese Gedanken zusammenfasst? Was ist das für ein Gedanke? Nun, als ich den Brief immer wieder las und studierte und auch an der Gliederung arbeitete, wurde mir klar, dass Paulus im Grunde zweierlei hier im Auge hat. Er war ja nie in Kolosse gewesen, auf jeden Fall nicht, um dort die Gemeinde, die Christen zu besuchen. Wenn er dort auf Durchreise war, dann wahrscheinlich bevor es dort eine Gemeinde gab. Er war also nicht mit dieser Gruppe bekannt, mit einigen wenigen vielleicht. Er kennt den Philemon und seine Familie. Inzwischen hat er auch einer seiner Sklaven kennengelernt, der abgehauen war, nach Rom gekommen war. Ich nehme an, dass der Brief von Rom aus geschrieben worden ist, obwohl nicht alle Ausleger dieser Meinung sind, aber das scheint immer noch die beste Lösung zu sein. Also, Paulus kennt nicht viele in dieser Gemeinde. Was soll er jetzt schreiben? Wie kommt er überhaupt darauf zu wissen, dass es dort Christen gibt? Nun, nicht nur Onesimus, dieser entlaufene Sklave, wird ihm das vielleicht erzählt haben, nachdem er zum Glauben bei Paulus kam, sondern auch Epaphras. Es kommt eines Tages ein Herr Epaphras nach Rom und sucht den Paulus auf und meldet seinen Kummer. Er hat beides zu berichten, gute Nachricht und schlechte Nachricht. Welche zuerst geliefert wurde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß er sehr Gutes zu berichten von dieser Gruppe von Gläubigen, nicht nur von Kolosse, sondern auch von anderen Christen in diesem Lykos-Tal. Aber es macht ihm Kummer, dass dort ein Irrlehrer ist. Auf jeden Fall war es einer. Vielleicht waren es mehrere, aber wenigstens einer. Nach Kapitel 2 dürfte es nur einer gewesen sein, aber wir wissen das nicht genau. Aber er scheint die Gemeinde ganz schön durcheinandergebracht zu haben. Nicht als ob die Christen schon diese Irrlehre angenommen hatten. Soweit scheint es noch nicht zu sein wie in Galatien oder an einigen anderen Orten. Aber sie scheinen doch ziemlich angetan zu sein von diesen demütigen Worten dieses Lehrers oder dieser Lehrer, wie es nun gewesen sein mag. Denn es scheint sich um sehr demütige Persönlichkeiten zu handeln. Und das spricht ja immer an, nicht wahr? Wenn jemand stolz ist, nun, auf den will man nicht hören, aber wenn jemand wirklich den unteren Weg bereit ist zu gehen und wir dürfen dann hochstehen, ja, und er ist der Niedrige, dann lassen wir uns schon mal einiges sagen. Und so konnte er an die Herzen ran, an die Herzen dieser Phrygier, denn das waren sie von Nationalität. Die Phrygier waren eigentlich sehr fähig, eine Vielfalt von Gedanken aufzunehmen, zu bewegen. Das war eigentlich ein Kennzeichen dieses Volkes. Es war ein sehr begabtes Volk, sehr talentiert, sehr fähig in den Künsten und auf anderen Gebieten. Und sie waren auch sehr breit in ihrem Horizont. Sie waren fähig, eine ganze Menge von Gedanken miteinander zu verbinden. Das war aber auch eine Gefahr für sie, dass sie nicht auf eines wirklich sich konzentrieren konnten vielleicht. Und so blieben sie innerlich nicht ganz bei der Wahrheit, die sie mal angenommen hatten. Epaphras kommt nach Rom und erzählt dem Paulus und weiß nicht, was er jetzt machen soll. Paulus hört sich das an und ich versuche mir dann vorzustellen, was hat er jetzt getan? Er wird innerlich die ganze Zeit gebetet haben, das ist klar. Was soll er machen? Er stellt Fragen und was sagt er dann? Und was sagt er zu dem? Und wie ist das in der Gemeinde angekommen und wie reagiert man und so weiter? Er versucht, genau Auskunft zu bekommen und Epaphras schildert sehr genau. Er sagt, an Liebe fehlt es nicht. Nein, es ist Liebe untereinander und zu allen Gläubigen übrigens. Und die Gläubigen im ganzen Tal kennen einander und lieben einander. Der Glaube ist auch noch intakt, aber sie sind doch angesprochen. Und es besteht die Gefahr, dass einiges hier doch durcheinander kommt. Und so hat sich Paulus ein Wort geben lassen und hat auch sich die Art geben lassen, in welcher er hier schrieb. Und welch eine feine Art, welch ein Seelsorger. Das kommt in diesem Brief zum Tragen. Er ist deutlich, aber erst im zweiten Brief, im zweiten Kapitel. Zuerst nimmt er Kontakt auf mit seinem Brief, in Kapitel 1. Er sagt, er dankt für sie, er freut sich über sie. Er hat gehört von ihrem Glauben und ihrer Liebe. Oho, Epaphras hat Gutes erzählt. Das macht schon einmal Mut. Wie müssen Sie sich gefühlt haben, als jetzt ein Brief von dem bekannten Paulus hier ankam, in dieser Ecke? Kolosse war nicht eine solche berühmte Stadt. Und jetzt würdigt Paulus dieser Gemeinde einen Brief. Sie können sich schon vorstellen, dass es wegen dieser Lehre ist. Und Sie werden vielleicht ein wenig gezittert haben. Aber wenn er so beginnt, ja, dann atmen Sie auf. Er hat ihr Vertrauen bald gewonnen. Und so leise fügt er einiges hinzu, aber er sagt, ich bete für euch. Ja, ich danke für euch, ich bete für euch und so weiter. Und er nimmt sich viel Zeit, um auf sie einzugehen. Und gegen Ende des ersten Kapitels erzählt er noch ein wenig von sich, sodass sie ihn kennenlernen und wie er mit der Not fertig wird und so weiter. Und dann im zweiten Kapitel schreibt er von seinem Ringen. Er sagt, es ist mir sehr um euch zu tun. Ich ringe vor dem Herrn für euch und so weiter. Und dann wird er immer klarer. Und dann nennt er die Irrlehre fast beim Namen, nicht ganz. Sodass bis heute die Ausleger sie nicht eigentlich nennen können. So vorsichtig ist Paulus. Es geht auch eigentlich nicht um die Irrlehre. Es geht um die Wahrheit, die Paulus hier gebraucht, um der Irrlehre zu begegnen. Und mit dem Kolosserbrief können sie einer ganzen Menge von Irrlehren begegnen. So viel ist im Kolosserbrief. Aber er bleibt nicht lange stehen bei diesem. Kaum ein Kapitel. Und dann geht er wieder über zu einem anderen Thema. Aber er hilft ihnen jetzt, in dem Evangelium zu leben. Wie sieht das im Alltag aus, wenn man mit Jesus lebt? Das ist Kapitel 3. Das geht bis in Kapitel 4 hinein und dann fügt er einige Grüße hinzu. Und 4 kleine Kapitel, nicht ganz 100 Verse und es ist vorbei. Ich glaube, dass der Herr mit durch diesen Brief dort wirken konnte. Nicht nur in Kolosse, sondern auch in Laodikea, in Hierapolis, in den verschiedenen Gemeinden, die dazwischen vielleicht gelegen haben. Allerdings, einige von diesen Problemen sind nie richtig ausgestorben. Ob das an den Kolossern selbst lag, wissen wir nicht. Aber von Phrygien aus, auch von dieser Gegend aus, oder diese Gegend scheint bis in die spätere Zeit bekannt dafür gewesen zu sein, dass einige Irrlehren immer wieder dort ein Nest hatten. Nun, darauf wollen wir noch kommen, besonders in Kapitel 2. Das Anliegen des Paulus ist also ein zweifaches Anliegen. Zuerst, und das ist, glaube ich, wichtig und bezeichnend, Paulus ist ein Apostel. Und er ist betraut worden mit der Botschaft Jesu Christi. Dafür ist er verantwortlich. Das sagt er auch gegen Ende von Kapitel 1. Und es liegt ihm daran, die Reinheit dieser Botschaft zu wahren, diese Botschaft rein zu halten. Es liegt ihm daran, die Christusbotschaft rein zu halten in Kolosse. Zweitens, er trägt Sorge um die Gemeinde Gottes in diesem Tal. Er trägt Sorge also um die Christusbotschaft, denn davon hängt alles ab. Und zweitens, er trägt Sorge um die Gemeinde Gottes. Wenn Sie diesen Brief lesen und wenn wir ihn zusammenlesen in diesen Tagen, werden wir immer wieder merken, dass dieses Zweifache durch den Brief geht. Es geht immer wieder um die Wahrheit des Evangeliums, dann aber auch um die Sorge für die Seelen, die Christen in diesem Tal. Ich gebe einen kurzen Überblick über Kapitel 1, bevor wir anfangen zu lesen. Kapitel 1 haben wir Persönliches, wie ich schon erzählte, und Grundlegendes. Bei den persönlichen Bemerkungen, die durch das ganze Kapitel durchziehen, sät Paulus gleichsam eine Saat. Er legt hier und da einen Stein. Es ist wie wenn er sich mit den Kolossern unterhalten würde und dabei Fundament legen würde, während er spricht. Zweierlei geschieht zur gleichen Zeit. Er unterhält sich mit ihnen gleichsam und legt dann das Fundament, auf dem er dann in Kapitel 2, 3 und 4 bauen wird. Wir haben also zweierlei in Kapitel 1, Persönliches und Grundlegendes. Und das ist auch für uns wichtig. Wir merken hier, wie Gemeinschaft aussieht. Gemeinschaft auf dem einen Fundament des Evangeliums. In den Versen 1 und 2 haben wir den Gruß. Und schon da sehen wir diese zwei Züge des Persönlichen und des Grundlegenden. Der größere Teil des Kapitels besteht aus den Versen 3 bis 23. Da spricht Paulus davon, dass er betet. Betet zugunsten der Kolosser. Und am Ende haben wir die Verse 24 bis 29. Das Kapitel hat also fast 30 Verse. Es ist ein längeres Kapitel. Dort spricht Paulus von Freude im Leiden. Er ist also ein Mann, der ein Recht hat zu sprechen. Er bleibt Sieger in den Schwierigkeiten dieses Lebens. Befassen wir uns zuerst mit dem Gruß. Wir haben ihn in Versen 1 und 2. Vielleicht sollte ich aber zuerst die ersten 8 Verse lesen, damit wir sie vor Augen haben. Kolosser 1, Verse 1 bis 8. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, an die in Kolosse wohnhaften Heiligen und treuen Brüder in Christus. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn, des Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist zu allen Heiligen. Wir tun es wegen der Hoffnung, die euch hinterlegt ist im Himmel, von welcher ihr zuvor hörtet, im Wort der Wahrheit der guten Botschaft, die zu euch kam und gegenwärtig wurde, so wie sie auch in aller Welt gegenwärtig wurde. Und sie bringt Frucht, so wie auch unter euch, von dem Tage an, als ihr sie hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet, so wie ihr auch lerntet von Epaphras, unserem geliebten Mitsklavendiener. Er ist ein treuer Diener Christi zu eurem Wohl, der uns auch eure Liebe im Geist anzeigte. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die in Kolosse wohnhaften Heiligen und treuen Brüder in Christus. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Gruß. Wie normal bei Paulus enthält er 3 Elemente. Wir haben hier die Grüßenden, denn sie bestehen hier in der Mehrzahl. Dann haben wir die Gegrüßten, sodann das Grußwort. Grüße sollten nicht zu schnell gelesen werden. Wenn Sie merken, es handelt sich um einen leeren Gruß, dann brauchen Sie nicht groß Acht darauf zu geben. Aber in der Bibel sind Grüße nicht leere Grüße. Viele Leute in Bayern sagen Grüß Gott und im Schwabenland, glaube ich, unter Umständen auch. Ja?
Unter allen Umständen,
sagt man hier Grüß Gott? Ja. Ach schön. Ja. Wissen Sie, was das ist? Wir wohnten ja zuerst in Bayern, als wir nach Deutschland kamen. Und dann hörten wir immer diesen Grüß Gott. Und ich wusste gar nicht, ich hatte mir gar nicht so viel darüber nachgedacht. Das ist ein Gruß eben. Ein Gruß ist etwas, womit man, ist schwer zu sagen. Bis eines Tages ein Mädchen aus der Gemeinde, in der wir mitarbeiteten, glaube ich, zu einem unserer Kinder sagte, oder zu unseren Kindern, grüß dich Gott, so ungefähr. Ah, das ist, was das heißt. Es grüße dich Gott. Die Schweizer haben es noch kürzer, also das ist fast nichts sagend. Die Bayern haben wenigstens, auch die Schwaben wahrscheinlich auch noch, das Wort Gott beibehalten. Wenn Gott grüßt, meine Lieben, dann sollte man stillstehen und zuhören. Und wenn jemand wünscht, dass Gott uns grüßt, dann wünscht er eine ganze Menge. Ich hoffe, Sie meinen, was ich sage. Das ist eins der größten, die man, glaube ich, von denen ich weiß. Ich hoffe, er bleibt uns erhalten, denn er ist ein Gruß, den Christen durchaus verwenden können. Ja? Was können wir da nicht alles beten, wenn wir sagen, es grüße dich Gott. Das ist ein Gebet. Ja? Ein Gebet in dritter Person, denn wir sprechen ja nicht zu Gott. Aber es ist doch ein Wunsch, der nur von Gott erfüllt werden kann. Hier wird gegrüßt. Wer sind die Grüßenden? Das ist nicht unwichtig. Zunächst ist es Paulus. Er nennt seinen Namen zuerst. Er grüßt als Apostel, sagt er. Paulus, Apostel. Es gab grundsätzlich zwei Arten von Aposteln. Und beide Arten sind hier gleich vertreten. Die eine Art bei Paulus, die andere Art bei Timotheus. Ein Apostel war ein Missionar. Schade, dass wir diese zwei Wörter haben und dass wir nicht den Zusammenhang kennen. Das Wort Apostel ist uns verloren gegangen in der Alltagssprache. Wir reservieren es für bestimmte Personen in der Bibel. Und dann ist es hat's. Einige Sekten haben es aufgegriffen in dem Wunsch, solche Persönlichkeiten auch heute noch zu haben. Aber die anerkennen wir nicht und so bleibt es dabei. Apostel ist ein Wort, das man einfach nicht gebraucht. Allerdings, einige Missionsgesellschaften gebrauchen das Wort neuerdings und sprechen von apostolischen Teams, vielleicht nicht gerade von Aposteln, aber sie wissen, worum es geht. Sie möchten missionarische Arbeit wie zu apostolischen Zeiten tun. Was war ein Apostel? Apostel ist ein verdeutschtes griechisches Wort, das Gesandte bedeutet. Schnepel übersetzt Bote, glaube ich. Sendbote. Auch ein gutes Wort. Wir gebrauchen heute das Wort Missionar, aber es bedeutet eigentlich dasselbe. Es gab zwei Arten von Aposteln. Solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen hatten. Davon gab es 13 oder 14, wenn man Jakobus, den Halbbruder des Herrn, hinzuzählt, was man wahrscheinlich tun sollte. Dann gab es andere Apostel, die wir heute Missionare nennen, wie Barnabas, Timotheus, Silas und andere. Paulus grüßt als Apostel erster Qualität, das heißt als einer, der die Botschaft des Evangeliums direkt von Jesus Christus bekommen hat. Somit also besagt er, dass dieser Brief nichts weniger ist als Wort von Jesus Christus. Und so wollen wir diesen Brief zur Kenntnis nehmen. Denn er ist ein Apostel Jesu Christi, von ihm persönlich gesandt und mit dem Evangelium betraut. Er ist ein Apostel durch Gottes Willen, nicht aus eigenem Antrieb. Er hätte nie Apostel werden wollen. Er wollte überhaupt nicht Christ werden. Aber als Jesus ihn stellte und ihn in zweifacher Weise von seinem hohen Ross holte und als er erkannte, dass Jesus nicht in einem Grab oder hinter irgendeinem Baum irgendwie verschwunden war, sondern dass er immer noch lebte, dann hat sich sein ganzes Leben verändert, das wissen wir. Das war der Wille Gottes und Paulus legt großen Wert auf den Willen Gottes. Und wir werden noch merken, dass er auch bei den Kolossern Wert darauf legt. Er geht ihnen voran. Ich unterstelle mich dem Willen Gottes. Und dann grüßt ein zweiter, des Timotheus. Paulus nennt ihn der Bruder. Übrigens, wir könnten sagen, dass Paulus nicht nur hier grüßt, sondern auch in der Qualität des Schreibers auftritt, obwohl man etwas vorsichtig sein sollte und nicht zu schnell vom Schreiber sprechen sollte, wenn man Namen am Anfang eines Briefes sieht. Denn das soll zunächst nicht gesagt werden, wer den Brief schrieb, sondern wer grüßt. Dazu stehen die Namen. Dass Paulus den Brief geschrieben hat, erfahren wir nicht in Kapitel 1, in Vers 1. Das erfahren wir aus der Verbindung von Vers 1 mit Vers 23 und 24, wo er nicht wir sagt, sondern ich, Paulus. Er ist es also, der schreibt. Timotheus ist der andere, mit dem zusammen Paulus wir sagt. Timotheus grüßt ebenfalls. Wer ist Timotheus? Timotheus ist auch ein Apostel. Nicht ein Pfarrer, nicht ein Pastor, nicht ein Hirte, sondern jemand, der mit Paulus reist. Eine Zeit lang war er in Ephesus, aber nur für eine relativ kurze Zeit. Dort hat er nach dem Rechten gesehen, nicht als Pastor, sondern als Apostel. Er tut dieselbe Arbeit, die Paulus tut. Der Unterschied ist dieser, dass er seine Botschaft nicht von Jesus bekommen hat, sondern von seiner Mutter, seiner Großmutter, aber vor allem von Paulus. Und dann auch von anderen. Er arbeitet aber wie Paulus als Missionar. Er ist ein besonderer Mitarbeiter von Paulus. Das geht daraus hervor, das merken wir, wenn wir den Anfang des Briefes mit dem Schluss vergleichen. Denn es gibt noch andere Mitarbeiter von Paulus, die bei ihm sind offenbar. Aber die nennt er nicht am Anfang, die nennt er am Schluss. Paulus ist also ein ganz besonderer Mitarbeiter, den er in seinen Gruß mit hineinnimmt. Und vielleicht stellt er ihn auf diese Weise den Kolossern vor. Denn vielleicht wird es notwendig, er weiß ja nicht, wie der Brief ankommt, dass er jemanden schicken muss nach Kolosse, um zu erfahren, wie ist das jetzt, seit mein Brief dort ankam. Sie sollen also wissen, Timotheus genießt sein Vertrauen. Gleich wird auch sagen, dass Epaphras sein volles Vertrauen genießt. Er ist also ein besonderer Mitarbeiter. Paulus nennt ihn der Bruder. Eine schöne Appellation. Ein schönes Wort. Eigentlich war ja Timotheus ein geistlicher Sohn von Paulus. Paulus war für ihn ein Vater. Aber das sagt uns etwas von Paulus, dass er ihn Bruder nennt, setzt ihn auf seine Ebene. Paulus hat also Gemeinschaft. Er darf Gemeinschaft haben mit anderen in seiner Arbeit. Er steht nicht allein. Er kennt das. Das ist schön. Wenn man nicht alleine arbeiten muss. Und wenn man auch junge Mitarbeiter hat. Das ist etwas sehr Schönes. Das kennt Paulus. Wer sind jetzt die Gegrüßten? Zuerst etwas über die Übersetzung. Sie werden vielleicht gemerkt haben, dass meine Übersetzung etwas anders klingt. Man kann den Gruß hier, beziehungsweise den zweiten Teil von Vers 1, oder Entschuldigung, den ersten Teil von Vers 2, verschieden übersetzen. Man kann schreiben, an die in Kolosse wohnhaften Heiligen und Gläubigen, Brüder in Christus. So habe ich früher übersetzt. Aber man kann auch so schreiben, an die in Kolosse wohnhaften heiligen und treuen Brüder in Christus. Nach längerem Überlegen übersetze ich heute so. Ich glaube, das passt besser und passt auch zum Epheserbrief, der um die gleiche Zeit, fast um dieselbe Zeit geschrieben wurde. Und dort lautet der Gruß ähnlich. Dort ist die Rede von treuen Brüdern. Natürlich sind sie Gläubige, aber es handelt sich hier nicht nur um Gläubige, sondern es handelt sich hier um solche, die trotz der falschen Lehre, die eingedrungen ist, treu geblieben sind, die nicht umgekippt sind. Und wenn solche treu geblieben sind, dann schreibt er den Brief an sie. Er will wissen, wer ist hier echt geblieben. Es ist hier wichtig, dass wir nicht nur Brüder sind, sondern treue Brüder, nicht falsche. Wie werden die Gegrüßten gekennzeichnet? Sie werden Heilige genannt, treue Brüder in Christus, als solche, die in Christus sind. Was sind Heilige? Heilige sind Gott zugeordnete. Sie sind auch reine, aber das ist nicht das Erste. Ich wünschte, wir könnten in der Heiligen, in der Gemeinde Jesu, wieder zu einem biblischen Verständnis des Wortes heilig kommen. Wir sollten in den Gemeinden das immer wieder betonen, dass Heiligkeit Zuordnung bedeutet. Wenn Gott heilig ist, dann ist er sich selbst zugeordnet. Er ist anders, apart, speziell. Und wenn wir heilig sind, dann sind wir ihm zugeordnet. Heilig ist zuallererst ein Besitzbegriff. Aber er steht im Zeichen der Absonderung, wenn es etwas gibt, wovon man abgesondert werden soll. In diesem Fall handelt es sich um solche, die von Sünde, Welt und Satan abgesondert worden sind und Gott zugeordnet wurden. Und wenn jetzt in Kolosse jemand wohnt, der gestern zum Glauben kam und jetzt in der Gemeinde diesen Brief hört, dann ist er hier gemeint. Das heißt, heiliger wird man mit der Umkehr zu Jesus Christus und nicht erst nach 10 Jahren frommer Leistung. Heiliger wird man durch einen souveränen Akt Gottes, aufgrund des Blutes Jesu Christi, aus der Gnade Gottes. Der Gruß, das Grußwort, besteht aus 2 Elementen. Gnade und Friede. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede sind die Zusammenfassung des Evangeliums. Gnade ist die Liebe Gottes, die uns erreicht in seiner Gunst, die zu uns herniederkommt und hier unsere Hilfe ist in unserer Not. Wenn wir als Sünder Gnade erleben, dann erfahren wir Vergebung. Und diese Vergebung, diese Gnade brauchen wir immer. Aber wir erleben sie zuerst in der Bekehrung. Aber Paulus denkt jetzt nicht an diese Gnade, sondern an die Gnade, die wir als Vergebung täglich brauchen, aber auch die wir als Hilfe brauchen, um für Gott zu leben. Es ist etwas sehr Schönes, wenn man in einem Brief dem Briefempfänger Gnade zuruft. Ich wünsche dir Gnade, das heißt die Liebe und die Hilfe Gottes in deiner Lage, in deiner Situation. Auf Gnade folgt Friede. Gnade und Friede sind übrigens 2 Grüße. Gnade erinnert an den griechischen Gruß, Chairete, und Friede erinnert an den hebräischen Gruß, Shalom. Jetzt heiligt Gott diese zwei Grüße und füllt sie neu. Und Paulus verwendet sie. Paulus lässt Gott grüßen mit Gnade und Friede. Wo Gnade Eingang gefunden hat, ist Friede. Friede ist nicht nur das Aufhören von unangenehmen Spannungen, sondern, und das hat Luther sehr gut erkannt, wenn er im Alten Testament Shalom mit geht es dir wohl übersetzt. Sehr richtig. Shalom ist nicht nur Mangel an unangenehmen Spannungen, sondern der Bereich, in dem das Leben gedeihen kann, in dem Aufbauarbeit geschehen kann, in dem Wachstum geschehen kann. Ich denke heute noch an die Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Panzer ganze Äcker und Kanonenwälder verschossen hatten. Einige von Ihnen kennen das. Das Leben hört auf. Und an den Straßen sieht man dann die Flüchtenden. Traurig. Wenn aber Friede eintritt, dann hört nicht nur das Kämpfen auf, sondern kann wieder gearbeitet werden, gedeihen. Und wissen Sie, wenn Sie einmal Frieden mit Gott haben, dann können Sie aufatmen und anfangen zu leben. Dann fängt es an. Dann hat Gott eine Saat gesät, die gedeihen kann und aufgehen kann. Das ist wunderbar. Es gibt nichts, das sich mit dem vergleichen lässt. Wenn Gott einmal in einem Leben etwas tut, was ist das nicht herrlich? Ja, wir sind jetzt etwas lange beim Gruß stehen geblieben. So kommen wir nicht durch den Glosserbrief. Wir kommen zu dem Hauptabschnitt von Kapitel 1. Paulus spricht hier von seinem Gebet zugunsten der Kolosser. Auf diese Weise nimmt er Anteil an ihrem Ergehen. Während der Apostel von seinem Beten berichtet, lässt er Lehre einfließen zur Befestigung der Kolosser in der wahren Christusbotschaft. Dieser längere Abschnitt kann sehr leicht aufgeteilt werden in zwei kleinere. Die Verse 3 bis 8 und dann die Verse 9 bis 23. In den Versen 3 bis 8 ist die Rede von Dank und Gebet. Die zwei gehen Hand in Hand. Und ab Vers 9 ist dann von einer besonderen Fürbitte die Rede. Wir wollen hier einiges beachten. Wer betet hier? Paulus sagt, wir danken und beten. Dies ist nicht das Wir eines Autors. Paulus unterscheidet sorgfältig in seinen Briefen zwischen ich und wir. Und wenn er die Mehrzahl gebraucht, dann können wir uns darauf verlassen, dass jemand bei ihm ist. Dass er an mehr als eine Person denkt. Es war überhaupt in der biblischen Zeit nicht Usus, die königliche, majestätische oder Autor-Mehrzahl zu verwenden. Das können wir vergessen, wenn wir die Bibel lesen. Auch im Alten Testament. Könige sagen nicht wir, sie sagen ich. Ganz einfach. Autoren sagen ich. Einige Ausleger scheinen das nicht ganz mitgekriegt zu haben. Also, wenn er sagt, wir danken und beten, dann sind das Paulus und Timotheus und vielleicht auch die anderen Mitarbeiter, die er am Schluss nennt. Das kann man sich vorstellen. Denn da wird rege Gebetsgemeinschaft gewesen sein. Man kann sich das sehr schön vorstellen, wie die da gebetet haben miteinander, immer wieder. Und der kleinste Anlass, dann sind sie schon ins Gebet gegangen. Wir danken. Dieses spricht von Gemeinschaft. Paulus kann mit anderen zusammenarbeiten, kann auch mit seinen Mitarbeitern beten. Und Paulus darf in Gemeinschaft arbeiten und beten. Denn Timotheus teilt seine geistlichen Interessen. Wie gut, wenn man nicht alleine dastehen muss. An wen ist das Gebet gerichtet? Das ist nicht von ungefähr. Wir nehmen das heute für selbstverständlich. Aber in der biblischen Zeit war das nicht selbstverständlich. Und wir sollten es heute, glaube ich, mehr und mehr auch nicht selbstverständlich nehmen. Denn es gibt inzwischen eine ganze Anzahl von Gottheiten, die mögliche Gebetsgegenstände sein könnten. Paulus sagt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Punkt. Denn Herr steht hier in der betonten Stellung. Gleich am Anfang des Briefes liegt Paulus daran, den Gott zu identifizieren, mit dem wir es zu tun haben. In Kolosse klopft falsche Lehre an die Tür und falsche Lehre hat immer ein schlechtes Gottesbild. Darum geht es oft um das Gottesbild bei der falschen Lehre. Paulus will es klar machen, zu welchem Gott er betet, mit welchem er zu tun hat. Der Apostel hat es nicht mit irgendeinem Gott zu tun, sondern mit dem, der Gott und Vater ist, dessen, der unser Herr ist. Herr steht hier, wie ich sagte, in der betonten Stellung. Wer dieser Herr ist, sagt er sofort. Er ist Jesus Christus. Das heißt, Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Dieser Jesus hatte einen ganz besonderen Gott, einen, der sein Vater war. Das heißt, mit dem er auf gleicher Stufe stand. Unser Herr ist der Gott, der von Gott sagen darf, er ist mein Vater. Das kriegen wir heute nicht mit, denn wir denken nicht hebräisch. Wenn Gott zu Ezechiel sagt, du Menschensohn, dann erinnert er ihn daran, dass er ein Mensch ist, weil sein Vater ein Mensch war. Der Sohn ist das, was sein Vater ist. Und ist der Vater Gott, dann ist der Sohn Gott. Ganz einfach. Es geht um den, der Vater von Jesus Christus war, das heißt, der Messias, der Christus, war Gott. Und über Jesus ist der Vater von Jesus unser Gott geworden. Wir sollten immer dafür dankbar sein. Wann wird das Gebet verrichtet? Wann dankt Paulus? Wann betet er? Es gibt hier zwei Antworten. In Vers 3 heißt es, wir danken alle Zeit, wir beten alle Zeit. Das heißt nicht, dass Paulus nie zu etwas anderem kam, sonst hätte er diesen Brief nicht schreiben können und das erzählen können. Aber Paulus kann beten, während er arbeitet. Wie die Magd, die gerade im Wohnzimmer oder dort war, in dem Haus, in dem Zimmer, wo einige Theologen beisammen waren, im Haus eines Pfarrers, glaube ich, und die besprachen gerade in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass, und fragten sich ernsthaft, was das wohl sein könnte. Betet ohne Unterlass. Wie soll man das verstehen? Ich weiß nicht, wem diese gute Idee einfiel. Offenbar muss jemand auf den Gedanken gekommen sein, das müssen ganz andere Zeiten gewesen sein. Mal dieses Fräulein zu fragen, diese Frau zu fragen, ich weiß nicht, ob sie verheiratet war, wie verstehst du das? Können Sie beten, während Sie arbeiten, während Sie Briefe schreiben, während Sie reisen und so weiter? Paulus betet alle Zeit, ohne Unterlass. Das reißt nicht ab. Das kann mal, Spurgeon sagt einmal, es kann sein, dass man während 15 Minuten nicht betet, aber nach 15 Minuten fängt es dann wieder an. Ja? Haben Sie sich mal so... Also Spurgeon hat nicht nur gepredigt, der hat eine ganze Menge geleistet und man war ein bisschen erstaunt, nicht nur ein bisschen, sondern sehr erstaunt, dass er so viel an einem Tag hinter sich bringen konnte. Und dann hat er einmal darauf geantwortet und gesagt, Glauben Sie, dass wenn man 12 Stunden pro Tag arbeitet, man einiges erreichen könnte? Ja, das schon. Ich arbeite 16 oder hatte 18 gesagt, ich weiß nicht. Das nimmt einem den Atem, nicht wahr? Hat furchtbar schwer gearbeitet, aber hat viel gebetet. Ihr könnt es, auf jeden Fall saß er nicht hinter dem, wie sagt man, Schimmerkasten. Oder vor ihm. Ja. Die zweite Antwort, und hiermit möchte ich für heute Abend schließen. Paulus sagt, wir beten, wir danken und beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist zu allen Heiligen. Glaube in Christus Jesus, nicht an Christus. Der Glaube war bereits vollzogen worden, als sie an Christus gläubig geworden waren. Aber jetzt sind sie schon einige Zeit Christen. Und der Glaube hat sich bewährt. Und sie sind jetzt glaubend in Christus Jesus. Das heißt, sie leben ein Glaubensleben, ein Vertrauensleben. Wer vertraut, der braucht nicht zu murren. Wer murrt, bei dem mangelt es an Vertrauen, nicht wahr? Wer murrt, glaubt nicht an Römer 8, Vers 28. Obwohl man es vielleicht wahrscheinlich auswendig gelernt hat. Glaube in Christus Jesus und Liebe zu allen Heiligen. Er denkt hier an die horizontale Liebe. Die Liebe zu Jesus hat sich bewährt und sich gezeigt, in der Liebe zu allen Heiligen, nicht nur in Kolosse, sondern auch zu denen in Hierapolis und zu denen im Haus des Nymphas und zu denen in Laodikea und zu denen in der Gemeinde von Philemon und so weiter und so weiter. Und dann ging die Liebe über das Lykostal hinaus zu anderen Gläubigen, vielleicht nach Ephesus, wo Philemon vielleicht gläubig geworden war. Von dort dürfte das Evangelium nach Kolosse gekommen sein. Wann immer diese Christen anderen Christen begegneten, zeigte sich ihre Liebe zu ihnen. Das ist mit das Schönste auf dieser Welt. Diese Verbundenheit in der Familie Gottes, das war da. Wir merken also, die Irrlehre hat noch nicht viel erreicht. Sie spricht an, aber sie hat noch nicht viel erreicht, Gott sei Dank. Paulus kann noch zeitig eingreifen. Aber wie stellt man Glauben und Liebe fest? Können Sie Glauben sehen? Können Sie Liebe sehen? Nein. Höchstens, wenn das Verhalten im Leben etwas davon zum Ausdruck bringt, aber die Liebe selbst kann man nicht sehen. Zwei Möglichkeiten sind da. Entweder, oder beides, man bezeugt seinen Glauben, man spricht von seinem Vertrauen zu Gott. Herr, ich danke dir, du wirst es schon gut machen und so weiter. Und wenn man miteinander spricht, dann zeigt sich im Gespräch, man glaubt. Und die Ruhe des Vertrauens ist da. Man merkt, hier ist jemand, der glaubt in Christus Jesus. Er ist zu Hause, vertrauensvoll zu Hause beim Hirten. Und die Liebe zeigt sich auch so. Man sagt nicht nur, ich liebe dich, sondern man praktiziert Liebe. Das muss also in Kolosse gewesen sein, damit Epaphras von diesem Vertrauen und von dieser Liebe erzählen konnte. Und Paulus glaubt ihm. Diese Liebe war eine Liebe im Geist. Nur der Heilige Geist kann so etwas zu Wege bringen. Wissen Sie, Paulus musste einmal erkennen, in mir wohnt nichts Gutes. Vielleicht sind Sie einmal so weit gekommen, in Ihrer Ehe oder in Ihrer Familie oder mit einem Kollegen oder mit einem Nachbarn, auf jeden Fall mit einer schwierigen Person, und Sie haben zugeben müssen, Ich kann nicht lieben. Wohl dem, der das einmal erkennt. Warum? Ich befürchte, dass wenn wir nicht so weit gekommen sind, wir vielleicht nur im Fleisch lieben. Wissen Sie, wenn Liebe nicht vom Heiligen Geist gewirkt ist, kann sie unecht sein. Und wir müssen einmal merken, dass wir nicht lieben können. Wir sind nicht fähig dazu. Aber wenn Jesus uns liebesfähig macht, dann beginnt etwas Neues. Aber die Liebe kommt aus dem Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel, der die Tür öffnet. Dann kann der Herr wirken. Nun, ich hoffe, Sie haben Appetit bekommen. Morgen will ich nicht so lange sprechen. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du uns geliebt hast und uns deine Gnade und Gunst erwiesen hast. Wir danken dir, Herr, für dieses schöne Wort. Und wir danken dir, Herr, dass es nicht nur Wort bleibt, sondern dass du wirklich unser Leben veränderst und umgestaltest. Herr, was ist das herrlich, wenn du in unserem Leben wirkst, wenn du ein Neues tust und das faule, kalte, hässliche einmal schwinden darf. Herr, gewinne Boden in unserem Leben und lass du zu sehen sein von anderen in unserem Leben. Amen.